Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Beagle TV einfach anders. Ja, 11 Uhr ist sonst nicht so meine Zeit, aber ich glaube, es ist wichtig heute, dass wir das machen können. Wir haben zuerst überlegt, gestern die Zusammenfassung zu machen, aber gestern waren ja viele Demos und da habe ich gedacht, das ist vielleicht besser, dass heute die Leute genügend Zeit haben, die Zusammenfassung mit rein zu schauen. Wir haben Corona-Ausschusssitzung Nummer 52. Zuckerbrot und Peitsche war der Titel und wir werden das jetzt gleich dann rüberschalten und da bin ich gespannt, was er zu berichten hat. Ich habe schon im Vorfeld gehört, dass es wieder sehr spannend war. Ich habe dieses Mal nicht viel reinschauen können. Umso mehr freue ich mich natürlich immer auf die sehr interessante und aufschlussreiche Zusammenfassung von Rainer. Jetzt lasse ich die Leute mal reinkommen. Es wäre wichtig, dass ihr einfach das teilt, dass möglichst viele das sehen, auch live, die ja Lust haben. Natürlich werde ich das entsprechend speichern. Ich werde das auf den Telegram-Kanal stellen und dass ihr das dann weitergeben könnt. So, die Leute kommen rein. Wir sind schon 3000 am Zuschauen. Sehr gut. Guten Morgen, Master Waldorf. Guten Morgen, alle. Ja, funktioniert. Ich hoffe, Bild und Ton ist gut. Ihr wisst, hier ist immer so ein bisschen African-Style Lotterie, ob das Internet geht oder nicht, aber scheint zu funktionieren. Hoi aus Aarau, liebe Grüße zurück. Also, legen wir los. Hallo, guten Morgen, lieber Rainer.
Hallo, José.
Ich habe schon gehört, du warst sportlich heute Morgen.
Ja, ich bin eine Runde mit meinen Hunden gelaufen. Das versuche ich schon alle paar Tage zu machen.
Ein
Und dann
sehr.
randaliere ich ein bisschen in meinem Fitnessraum, dann geht es wieder. Ne? Dann ist die Wut abgebaut über das, was man alles so hört und sieht. Und dann kann man wieder gelassen an die Dinge rangehen, denn nur so wird es am Ende funktionieren.
Ein sehr guter Plan, weil Körper, Geist und Seele, dass man da die Energie tanken muss, das merke ich selber auch. Ein wichtiger Plan für uns alle momentan. Ja, lieber Rainer, ich glaube, am Freitag war wieder super spannend. Ich habe es nur so nebenbei im Chat gelesen. Es gibt immer mehr, die dir folgen, die das auch schauen, der Corona-Ausschuss, auch wenn es lange dauert. Aber ich denke, es ist jede Minute wert. Aber ich denke auch, dass natürlich die Leute sich sehr dankbar sind, dass wir hier die Zusammenfassung machen. Wo möchtest du starten? Zucker, Brot und Peitsche.
Ja, also auffällig ist, nachdem ich am Freitag diese Sitzung mit Viviane und den anderen gemacht haben, also Justus Hoffmann und Antonia Fischer waren zugeschaltet, Dr. Wolfgang Wodak war auch zugeschaltet, aber nachdem ich das gemacht habe, bin ich einen Tag danach, also gestern, mit meiner Frau unterwegs gewesen. Ich glaube, wir wollten aus irgendeinem Baumarkt, wollte sie so Rasendünger oder sowas kaufen. Und da war offensichtlich, dass die Sache mit den Lockerungen in Wahrheit, so würde es Vera Sharaf sagen, Euphemismen sind, sondern Lockerungen sind das ja gar nicht, sondern die Lockerungen bedeuten, man kommt zwar rein in die Läden, aber vorher muss man da nicht in allen, glücklicherweise, da wird sich also langsam, aber sicher eine Zweiklassengesellschaft anbahnen, aber vorher muss man einen PCR-Test oder einen Schnelltest machen. Also, und das wird die Leute, die sich daran halten oder glauben, sich daran halten zu müssen, das wird ihnen das Genick brechen. Das hat mir einer von denen, wir sind danach noch bei einem anderen Geschäft gewesen, wo man so Gartenmöbel kaufen kann. Und da stand der Mann vor der Tür und hat erklärt, netter Kerl, hat erklärt, ja, Sie können hier leider nur rein, wenn Sie entweder doppelt geimpft sind. Oder wenn Sie einen PCR oder einen Schnelltest gemacht haben. Das haben viele nicht gemacht. Und da waren einige, die gesagt haben, nö, dann eben nicht. Er sagte mir auch, das hätte ihn schon schwer getroffen, aber er würde davon ausgehen, dass es sich jetzt so langsam ändert. Ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Nicht, wenn Sie sich nicht wehren. Hier müssen sich die Unternehmer aufstellen, hier müssen sich die Landwirte aufstellen, die müssen dafür sorgen, dass wir regionale Versorgungsketten haben, die nicht unterbrochen werden können, die unabhängig sind von irgendwelchen Global Konzernen. Und habe ihm dann gesagt, weil ich ihn ja auch nicht zu labern wollte, habe gesagt, gucken Sie mal bei corona-ausschuss.de. Fand er auch interessant, weil ihm kam das ja auch alles komisch vor. Ne? Er sieht, dass seine Umsätze einbrechen. Und er sieht, dass er irgendwie ja wohl doch verarscht wird. Denn Lockerungen sind das ja nicht, wenn die Leute dazu gezwungen werden, Dinge zu machen, die sie nicht machen wollen und deshalb dann eben kein Geschäft mehr mit ihm und mit anderen machen. Ja, und so ähnlich war dann auch die Sitzung, die wir hatten. Da war Ganz überwiegend natürlich das Zuckerbrot zu sehen, aber Entschuldigung, die Peitsche zu sehen. Aber in einem Fall, wir hatten jemanden im internationalen Teil, Michael Verstraeten aus Belgien, den haben viele für Controlled Opposition gehalten, weil er gesagt hat, ist doch alles okay, die Wirtschaft läuft und so. Vielleicht glaubt er das aber wirklich. Und wenn man sich die Börsen anguckt, dann läuft die Wirtschaft ja auch. Bloß die Börsen sind nicht die Wirtschaft. Die Börsen, das wissen wir ja nicht erst seit Corona, haben überhaupt gar nichts mehr mit der wirtschaftlichen Realität zu tun. Das war mal so, dass man anhand der Börsen sehen konnte, so wenn der Dow oder der DAX hochgeht, dann heißt das, dass es den Unternehmen gut geht. Das ist schon lange vorbei. Also das glaube ich, wird jeder bestätigen, der irgendwann mal was. Ich war ja lange Banker, irgendwann mal was mit der Finanzindustrie zu tun hatte. Diese Börsen sagen gar nichts mehr aus. Also allenfalls noch darüber, dass irgendwelche großen Konzerne, die uns eigentlich völlig egal sein können, weil die sowieso nur noch für sich und für ihre Hintermänner arbeiten, dass irgendwelche großen Konzerne wieder mit Milliarden gesponsert wurden, während die kleinen und mittleren Unternehmen, die man ja gar nicht sieht an der Börse, ne, die sind die Wirtschaft, während die kleinen und mittleren Unternehmen in die Knie gehen.
Ja, definitiv. Das sieht man auch mit den Insolvenzen, die jetzt starten. Tausende oder Zehntausende Insolvenzen innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Franzosen und der hat gesagt, ja, also Corona hat keinen Einfluss auf die Wirtschaft. Und ich so, okay, dann war das Gespräch ziemlich schnell vorbei.
Ja, das ist so, dass man sich schon fragt, ob es hier zwei unterschiedliche Realitäten gibt. Denn es ist ja völlig offensichtlich, dass wenn die Wirtschaft völlig lahmgelegt wird, wenn die Geschäfte geschlossen werden, kein Geschäft mehr machen können, das kann ja nicht ohne Einfluss auf die Wirtschaft bleiben. Oder will man das damit erklären, dass man sagt, ja, die kriegen ja alle Hilfen. Aber selbst das stimmt ja nicht. Denn erstens, sie kriegen nicht alle Hilfen und zweitens, wo kommen denn die Hilfen her? Wer produziert denn die Hilfen? Alles nur gedrucktes Geld. Das ist also eine ausweglose Geschichte. Allerdings hat die positive Seite, sagt dazu, das ist längst überfällig, dass wir uns von diesem System abkoppeln, dass wir uns von diesem Verschuldensprinzip mit den Banken abkoppeln und dass wir, ich habe es ja eben nur angedeutet, aber da laufen schon sehr, sehr konkrete Pläne, dass wir uns auf die regionalen Wirtschaften und die regionalen Versorgungsketten einschließlich der Landwirtschaft zurückbesinnen und uns von diesen globalen Konzernen abkoppeln. Dann wird das wieder was und dann haben wir vor allem eine wesentlich bessere Zukunft vor uns als das, was wir bisher hinter uns haben. Denn das ist ja jetzt erst durch diese Corona-Krise offensichtlich geworden. Das war ja nun nicht der Weg, auf dem wir weiterleben wollen. Jedenfalls jetzt im Nachhinein betrachtet, ist mir das völlig klar.
Absolut. Ich sehe es auch so als große Chance, diesen Wandel einzuläuten, auch wenn es natürlich sehr stark weh macht und man muss loslassen. Natürlich auch zum Teil von ganz lieben Menschen, die sich dann entscheiden, sich diese Spritze zu geben. Wir wissen nicht, was dann passiert. Wir wissen einfach, dass schon sehr viele Menschen gestorben sind, leider. Und es ist natürlich ein schmerzlicher Prozess für ganz viele Menschen, das ansehen zu müssen. Und auf der anderen Seite sehe ich auch so wie du, es muss sich was ändern, weil das System, das wir hatten, will ich nicht mehr. Also das ist für mich klar. Und dann
Ich meine,
natürlich
das ist ein.
die Menschen, es gibt dann die Menschen, die sagen, ja, weißt du, der Corona-Test und die Spritze und die Maske sind ja kostenlos. Da sage ich, ja, lieber Mensch, wer zahlt dann die Steuern? Also da muss ich sagen, okay, schwierig. Und nachher ist ja noch das Tragische, das Geld, Milliarden gehen jetzt rüber auf die Pharmakonzerne. Und da haben wir als Bürger, als Steuerzahler gar keinen direkten Einfluss mehr auf dieses Geld. Und das Geld ist dann einfach weg. Und es würde mich nicht überraschen, wenn in ein paar Monaten diese Impfdosen vernichtet werden müssen, wie wir schon damals hatten. Was war das, 2009 oder 2010? Extrem viele Dosen wurden vernichtet. Und es würde mich nicht überraschen, wenn das wieder kommt. Und dieses Mal ist
Das
einfach
würde
noch
mich.
ein anderes Ausmaß. Wir haben ja, was glaube ich, 1,8 Milliarden Auftrag hatte die EU gemacht bei Pharmaunternehmen. Sage, Leute, es geht gar nicht. Also.
Es ist ja jetzt schon klar, dass große Teile der Bevölkerung, wenn man sie nicht massiv unter Druck setzt, auf jeden Fall sich nicht impfen lassen werden. Nicht nur hier in Europa, in Deutschland, sondern auch in den USA. Leslie Manoukian hatte uns neulich gesagt, dass rund 27 oder vielleicht jetzt auch 30% der Bevölkerung geimpft worden sind in den USA und dann stoppte das. Die Impfstraßen sind leer. Niemand will mehr irgendwas machen. Es wird jetzt offenbar auf Druck der Regierung von einigen Arbeitgebern den Arbeitnehmern Geld angeboten, damit sie dann dahin marschieren. Aber selbst das hat nichts gebracht, weil die sich sagen, eins ist uns ja klar, jedenfalls diejenigen, die sich informieren, die außerhalb der Mainstream-Medien, denn nur da bekommt man noch Informationen. Eins ist uns ja klar. Erstens, es ist kein Impfstoff und zweitens, was immer hier gemacht wird, ist nicht getestet worden. Es gibt keine Studie. Und das hält sehr viele Leute ab, denn letzten Endes lautet dann die Frage, auch wenn es um Arbeitsplatz geht, lautet dann die Frage, Geld oder Leben? Oder in einfachen Fällen, ich habe einen Mandanten, den kenne ich schon sehr lange, der ist jetzt, glaube ich, 83 Jahre alt. Seine Frau ist noch älter, die ist 96, waren eigentlich immer fit. Und neulich habe ich ihn hier getroffen und gesagt, Mensch, Jochen, hast du dich echt, seine Tochter hatte mir das erzählt, hast du dich echt impfen lassen? Sagt er, ja, ich habe ja meine Zweifel, aber Mensch, ich möchte auch mal wieder im Café sitzen, ich möchte mal wieder ins Theater gehen. Habe ich gesagt, welches Café, welches Theater, jetzt leg's auf, also was soll das? Ja, und dann sagt er, ich habe ja auch mein Leben gelebt. Ich sage, Mensch, das ist doch erst recht ein Grund, sich nicht impfen zu lassen, denn du weißt das doch. Der weiß das wirklich. Der weiß, dass es kein Impfstoff ist und er weiß, dass es nicht getestet ist. Das hat es noch nie gegeben, dass auf einer derart wackeligen Grundlage, aber ich höre das ja auch von Medizinern, die das erst, wenn man es ihnen sagt, dann denken, dann sieht man, wie es rattert bei denen, dass auf einer derart wackeligen, praktisch nicht existierenden Grundlage ein medizinisches Experiment durchgeführt wird. Entgegen dem Nürnberger Kodex, entgegen dem, was in fast allen Ländern in die Gesetze hineintransportiert worden ist, nämlich informed consent. Es soll keine medizinischen Experimente mehr geben. Das ist der Grund, warum die Leute aufgeklärt werden müssen, informed, und dann erst einwilligen können. Hier findet null Aufklärung statt.
Das ist sehr heftig. Wir haben Freitag auch einen Skandal erlebt. Wurden ja gehörlose Menschen und auch Menschen mit Behinderung in Zürich so als Gruppenimpfung eingeladen. Und da muss ich natürlich sagen, ja. Aber übrigens, wir haben noch das Thema Kinder, vielleicht ganz kurz. Da gibt es ja momentan einen riesigen Druck auf die Kinder. Habt ihr das angesprochen in der Sendung am Freitag? Kinderimpfung?
Also ich will außerhalb der Sendung, ich habe ja leider einen Zoom nach dem nächsten sozusagen, wenn ich nicht gerade irgendwelche Schriftsätze oder E-Mails mache. Außerhalb der Sendung haben wir über die Situation der Kinder gesprochen. Innerhalb der Sendung auch, hast recht, nämlich Dr. Thoma, das ist ein Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, der uns sehr viel über die Situation der Kinder in den Schulen mit den Selbsttests, mit den PCR-Tests erzählt hat. Das kann man nicht anders sehen. Das ist ein institutionalisierter Kindesmissbrauch, wo man nicht genau weiß, wo die Grenze zur Kinderschändung schon überschritten ist. Aber dass das auf jeden Fall schwere Körperverletzung ist, das ist aus den Ausführungen, wir brauchen ja immer die Tatsachen von den Experten, wenn wir selbst keine Ahnung haben und da wir keine Ärzte sind, hören wir uns eben Ärzte an.
Genau.
Das ist nach den Ausführungen des Experten Dr. Thoma, ein ganz ruhiger Mensch, ohne jeden Zweifel der Fall. Wer dabei mitmacht, der wird auf jeden Fall zivil und strafrechtlich in die Haftung genommen werden, wenn er
Krass,
nicht
aber
noch
es
mit
finde
anderen auf ihn runterkrassen.
Es ist unglaublich, was da momentan geht. Wir haben auch in der Schweiz eine Möchtegern Ethikrat-Frau, die behauptet hat, es geht jetzt um die Urteilsfähigkeit, dass sie ganz klar sagen, dass die Kinder zwischen 16 und 18 sowieso selber entscheiden können, aber auch unter 16 die Möglichkeit besteht, dass die Kinder ohne Einverständnis der Eltern über diese Möchtegern-Impfung entscheiden können. Also das ist ja unglaublich. Stell dir, ich habe das schon mal gesagt als Beispiel, wenn du dich tätowieren lassen möchtest als Kind, brauchst du bis 18 die Unterschrift von den Eltern. Und für einen experimentellen Genstoff, da soll es dann heißen, ich entscheide jetzt, ob ich das nehmen soll. Also es ist unglaublich. Also, boah, mir wurde
Wir haben
wirklich
das,
schlecht.
wir haben also die Impfgeschichte. Das ist das, was wir als erstes besprochen haben mit Dr. Wodak, der einer unserer wichtigsten medizinischen Berater ist. Und er hat es nochmal im Einzelnen aufgedröselt, dass es eben keine Impfungen sind und dass es hier keine Studie gibt. Es gibt keine Studie, entgegen dem, was immer behauptet wird. Die Studie läuft jetzt zu einer medizinischen Studie. gehört, wenn man also ein neues Medikament, erst recht, wenn man einen neuen Impfstoff entwickelt, gehört die sogenannte Präklinik, also im Labor wird da ein bisschen rumgefummelt, dann kommen die Tierexperimente und dann erst kommen die Phasen 1, 2 und 3, wo das Medikament oder der Impfstoff am Menschen ausgetestet wird. Hier gibt es so gut wie gar keine Präklinik, auf jeden Fall keine Toxikologie, keine Toxikologie. Das hat Professor Hockerts uns schon mal erläutert. Und es gibt keine Tierversuche. Es gab Tierversuche mit nicht diesem Impfstoff, aber mit einem anderen mRNA. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Das war in 2005 und 2012. Und danach sind die Tiere, nachdem sie geimpft worden sind und dann in das wilde Virus gelaufen sind, da alle gestorben. Einmal waren es Frettchen und einmal waren es, glaube ich, Katzen, alle tot. Hier findet der Tierversuch und der Menschenversuch gleichzeitig am lebenden Objekt teil. Also man müsste normalerweise sich totlachen, aber da muss die Betonung auf tot sein, weil es ist nicht zu fassen, dass so viele Leute, auch Mediziner, das verantworten. Auf der Medizinerseite offenbar geht es um sehr viel Geld. Also da geht es um sehr viel Schmiergeld im Sinne von 150 Euro die Stunde, wenn du in so einer Impfstraße mitmachst. Im Sinne von, naja, jedenfalls, es geht nicht wirklich um Geld, den Leuten, die dahinter sind, aber es wird Geld eingesetzt als Schmiergeld, um eben die eigentlich Impfunwilligen, das darf man nie vergessen. Der Mainstream erzählt immer einen Haufen Blödsinn, wenn er sagt, ja, die wollen alle stehen Schlange. Manche stehen Schlange, ne? Aber die große Masse ist impfunwillig. Wir haben dann nochmal überlegt mit Dr. Wodak, was bedeutet das denn, wenn tatsächlich, sagen wir mal, 40%, das ist nur eine Zahl, die angenommen ist, das ist eine reine Spekulation, wenn tatsächlich bis zum Herbst 40% mit diesem Impfstoff versorgt worden sind und wenn nur die Hälfte von denen die Schwierigkeiten bekommen, die uns ja im Detail nicht nur von Wodak, sondern auch von Mike Eden, Dolores Cale und anderen dargelegt worden sind, dann sind 20% der Weltbevölkerung entweder tot oder mit schweren Gesundheitsschäden müssen sie kämpfen. Und das bedeutet 20%. 20%, das sind 20% von, ich glaube, 8 Milliarden sollen es ungefähr sein.
Das Autsch.
Ja, das ist viel. Und das wird bedeuten, dass dann auf jeden Fall die Gesundheitssysteme, also
Zusammenbrechen.
1,6 Milliarden, ne?
Milliarden.
Das bedeutet dann auf jeden Fall, dass die Gesundheitssysteme überfordert sind. Genau das, wovor man jetzt Angst hat, was zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd die Gefahr war. Genau das wird dann jedenfalls so passieren, dass praktisch niemand mehr behandelt werden kann. Dann werden aber auch die Versorgungsketten zusammenbrechen, jedenfalls die unterhalten. Deswegen brauchen wir neue eigene.
Ja, du weißt ja noch, was der Billy Boy gesagt hat. Die richtige Pandemie, die kommt erst noch mit einem süffisanten Lächeln.
Ja.
Und das könnte natürlich sein, das ist natürlich nur eine These von mir, dass genau diese Möchtegern-Impfstoff genau die Pandemie dann ins Rollen bringt. Das ist dann nicht in dem
Das
Sinne
ist
eine
dumm.
Pandemie, aber durch den Impfstoff dann möglicherweise genau das ausgelöst wird.
Und so dumm sind die Menschen dann doch nicht. Also einige sind sicherlich sehr dumm, aber so dumm sind sie doch nicht, dass sie dann, wenn im Herbst so eine Welle losgeht, vergessen haben, dass die Leute, die dem zum Opfer fallen, die Geimpften sind und die Nicht-Geimpften dann wahrscheinlich, jedenfalls ist das, was wir aus den Prognosen sehen können, wahrscheinlich komplett ohne Probleme unterwegs sein werden. Also das, glaube ich, wird auffallen. Ich hatte danach ja noch das Zoom mit den Amerikanern und anderen internationalen Kollegen. Da waren Ire dabei, ein irischer Kollege, der sagte, ja, Rainer, also wenn du jetzt die Basis von allem angreifst, also den Drosten-Test und seine Behauptung asymptomatischer Infektion, dann kommen die einfach mit einer neuen Basis und legen ein neues Fundament, indem sie, was weiß ich, einen neuen Test erfinden oder so. Ja, das kann sein. Das ändert aber erstens nichts daran, dass für die Vergangenheit dann klar ist, dass sie gelogen haben und dafür tonnenweise Schadensersatz zahlen müssen, so viel, dass das kein einziges der Unternehmen überleben wird, was daran beteiligt ist, der sogenannten globalen Konzerne. Und zweitens, so dumm sind die Menschen nicht, dass sie sagen, okay, jetzt sind wir zwar einmal verarscht worden, aber die nächste Erklärung, die nehmen wir jetzt klaglos hin. Das glaube ich nicht. Dann bricht ihnen das ganze Kartenhaus unterm Hintern zusammen.
Das sehe ich auch so, weil das ist halt schon heftig. Das ist der Test. Dann haben wir diese Impfgeschichte. Und die Leute sind sich immer noch nicht bewusst. Übrigens, ich habe Impfen, habe ich da eine gute Grafik. Da kann ich mal schnell zeigen. Die kennst du wahrscheinlich auch. Es geht um diese Effizienzwerte. Es gab da eine neue Studie. Das ist
Ja.
vom The Lancet. Und The Lancet ist, glaube ich, so ein bisschen der Mercedes unter diese Publikationen. Die
Ja.
wissenschaftliche belegten Effizienzwerte der Impfstoffe ist Maximum 1,3%. Und ich weiß nicht, wenn das alle wüssten, ob sich die Leute wirklich mit Begeisterung diesen Spritze sich geben würden. Also ich nicht.
Wenn du siehst, ich habe die Studie auch gesehen. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen irgendwie Relative Risk und dann gibt es einen anderen
Ja.
Begriff. Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist die Differenz. Nach der einen Berechnung, die aber nicht relevant ist, weil sie in der Realität keine Rolle spielt, hat zum Beispiel BioNTech Pfizer, ich glaube, 95% Effektivität. Aber nach dieser Berechnung, die der Realität entspricht, das hat uns auch Dr. Wodak ein paar Mal schon versucht zu erklären, aber Juristen können ja nicht rechnen, insofern war das schwer zu verstehen. Nach dieser Rechnung sind es 0,84%. Bei 0,84% Wirksamkeit, warum soll man sich dann dem Risiko aussetzen, das ja immer größer wird, mit einem sogenannten Impfstoff getestet zu werden, wo zum Beispiel Hirnvenenthrombosen und ähnliches auf die Leute nur so herunterprasselt derzeit. Denn das dürfen wir nicht vergessen. In den USA 30 Tote pro Tag nach Impfung. In Israel sterben, das war das 40 Mal so viel Alte nach Impfung als vorher ohne Impfung und 260 Mal so viel Jüngere nach Impfung als vorher ohne Impfung. Und das angesichts eines Risikos, was für die allermeisten gegen Null tendiert, ne, das wissen wir ja, 99,98% betrifft es überhaupt nicht, sondern es ist nur eine relativ kleine, eine sehr kleine Gruppe, die tatsächlich gefährdet ist, nämlich die, die im Schnitt über 80 sind und die im Übrigen auch einige Vorerkrankungen haben.
Ja,
Wenn man
definitiv.
das alles vergegenwärtigt, dann verstehe sogar ich als Jurist, der nicht rechnen kann, dass das Risiko vollkommen unvertretbar ist.
Unglaublich. Übrigens, kleine Zusatzbemerkung. Ich habe geschrieben, das sei keine Studie, das kann sein, es sei nur ein Kommentar, wie auch immer. Überprüft das selber. Übrigens, diese Zahlen, das hat Wodarg schon vor Wochen oder glaube ich schon viel längere Zeit schon mal ausgerechnet. Und das ist, glaube ich, ziemlich identisch, was man da jetzt sieht. Ich habe das dazu mal noch nicht richtig verstanden, weil man diese zwei Werte miteinander vergleichen muss. Und das ist halt schon sehr, sehr spannend so mit deinen Ausführungen. Also, wer sich jetzt anhand von diesem Gespräch alleine schon sagt, doch, ich möchte diese Spritze haben, dann wird schwierig.
Da kannst du nichts machen.
Dann
Ich
ist
hatte dir
vorbei.
ja kurz bevor wir live gegangen sind, von zwei Freunden von mir erzählt, die auch immer so hin und her schwanken, aber dachten, ah nee, Rainer, der erzählt ja viel und die für Montag einen Impftermin hatten. Dann haben sie glücklicherweise noch einen anderen Freund, das ist ein Arzt, und der hat sozusagen einen Tag mit denen gesprochen und ihnen dann ganz langsam Schritt für Schritt erklärt, erstens, es ist kein Impfstoff, zweitens, es gibt keine Studie, schon gar nicht zur Gefährlichkeit. Und die Effektivität, haben wir ja eben gesehen, ist höchst streitig. BioNTech, Pfizer behaupten beispielsweise 95% und diese Berechnung, die auch von Wodak uns erklärt wurde, sagt 0,85. Also gut, sie haben jedenfalls den Impftermin, den sie schon für Montag hatten, gecancelt. Und damit könnte man vielleicht, ich habe denen auch gesagt, bedankt euch bei Kai, der hat euer Leben gerettet. Mit ziemlicher Sicherheit. Die sind nämlich auch schon ein paar Tage älter.
Also ich habe auch einen Fall heute eine Mail bekommen von einem Politiker, ich sage jetzt nicht wer, er hat mir zurückgeschrieben, hat seinen Kommentar abgegeben und sagt, er werde morgen sich, hat seinen Impftermin und jetzt habe ich halt auf die Schnelle noch zwei, drei Links geschickt. Ich wünsche ihm vom Herzen alles Gute, aber ich hoffe, dass er sich das nochmal überlegt. Ja, ich hatte auch mal eine Mutter, die im Facebook geschrieben hat, wegen dir, du, super, was hat sie gesagt? Wegen dir, du Arschloch, hat meine Tochter den Impftermin abgesagt. Und sagt, ja, vielleicht wird sie mir eines Tages dankbar sein, ich weiß es nicht. Aber ja,
Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
es ist momentan schon heftig, diese extreme Spaltung. Jetzt kommt natürlich der nächste Schritt mit diese Geimpfte und Ungeimpfte. Gewisse Menschen haben das Gefühl, dass die Geimpfte gefährlich sein können. Das können wir Stand heute ausschließen. Das hat Wodarg bestätigt, das hat Bakti bestätigt und hat Karina, nicht Karina, Katrin bestätigt. Ich sage immer, klar, gibt es Sachen, die wir vielleicht noch nicht wissen, aber wir müssen nicht Panik verbreiten, wo momentan keine Panik notwendig ist. Und das ist sehr wichtig, weil jetzt zum Beispiel Blick nimmt das natürlich schon auseinander und sagt, jetzt drehen Sie voll am Rad, unser Schmierblatt und sehen das und setzen das gegen uns, oder? Das ist klar. Und wenn du natürlich das veröffentlichst, und das ist jetzt im Blick zu sehen, dann sieht das natürlich für also unsere Bewegung sehr schlecht aus, weil die sagen, hey, dann sagen alle, seht ihr jetzt eure Verschwörungstheoretiker, die drehen voll am Rad. Das ist schade.
Ja, es wird sich ja dann zum Jahresende zumindest zum zweiten Mal, denke ich, und dann in wesentlich größerem Umfange als beim ersten Mal einiges zeigen. Wir haben ja schon was gesehen. Es wurde aber von den Mainstream-Medien entweder totgeschwiegen oder schön geredet. Schön geredet, weiß gar nicht, wie das geht, aber wir haben schon gesehen, dass nach der ersten Impfrunde in den Altenheimen und in den Pflegeheimen im Schnitt 20% innerhalb weniger Wochen gestorben sind. Da kann man natürlich drüber streiten, sind sie an Corona gestorben oder sind sie an der Impfung gestorben, aber sie sind jedenfalls im zeitlichen Zusammenhang damit gestorben. Und inzwischen ist es in den USA im Mainstream angelangt. Tucker Carlson von Fox News hat ein Interview mit Dr. McCullough gemacht aus Texas. Und der hat auch nochmal intensiv darauf hingewiesen, das ist kein Impfstoff, es ist hochgefährlich. Und Tucker Carlson hat in dem Video, was er dann, glaube ich, vorher oder nachher isoliert gemacht hat, darauf hingewiesen, dass im Schnitt pro Tag 30 Menschen, pro Tag 30 Menschen nach der Impfung in den USA sterben. Und zwar nach den offiziellen Angaben. Das ist so ein Register, das heißt VAERS, also VAERS. Da werden die Schäden oder die Impffolgen berichtet. Und da geht man davon aus, dass maximal 10% der realen Fälle gemeldet werden. Wenn wir also 30 Tote pro Tag haben nach Impfung, man müsste untersuchen, ist es aufgrund oder, aber komisch, ne? In dem Moment, wo wir Infektionen, wo wir Tote ohne Impfung feststellen, da wurde immer nur gesagt, ach, ist doch egal, ob das an oder mit Corona, jedenfalls irgendwie hat Corona was damit zu tun. Und hier sagt man, ah nee, da müssen wir aber genau hingucken. Wer weiß, ob der nicht an Altersschwäche gestorben ist. Jedenfalls, wenn wir diese Dunkelziffer dazu zählen, dann sind das eben nicht 30, sondern sind das 300. Und das ist schon sehr beängstigend, weil das dürfte repräsentativ sein für das, was weltweit los ist. Denn die
Absolut.
Impfbereitschaft ist überall nicht besonders hoch, ne?
Also hier vielleicht noch ein Bild. Das ist vom Reitschuster. Der hat ja dann nach x Mal Nachfragen hatte diese Informationen dann endlich bekommen. Und da seht ihr einfach, 47.146 Geimpfte wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 33.269 Geimpfte erkranken an Covid. 6.221 Geimpfte wurden wegen Covid-19 hospitalisiert und es gibt 2.707 Geimpfte starben an oder mit Covid-19. Also, und das
Da
ist ja
würde,
in Deutschland, oder?
ja, da würde normalerweise die nackte Panik ausbrechen. Aber hier, weil
Ist nichts
ja die
los.
Lufthoheit von den Mainstream-Medien, den wohlgemerkt von Bill Gates und ähnlichen Kollegen, dominierten Mainstream-Medien gehalten wird, hier wird darüber eben nicht oder nur beschönigend berichtet. Und auch in allen Talkshows ist das so. Aber viel, ich fand es noch. Also darüber haben wir oft geredet. Das Ganze wird sich sicherlich im Herbst noch ein bisschen weiter ausbreiten. Die Erkenntnislage, sagen wir mal, wird sich weiter ausbreiten. Auch da wird es dann, das befürchten alle Kollegen, Bemühungen geben, die Zusammenhänge zwischen Impfung und dem, was dann im Herbst passiert, zu vertuschen, um darauf hinzuweisen, dass das jetzt die 10. oder 20. oder 3000. Mutation oder Welle sei von Covid. Um nur ja nicht den sogenannten Impfstoff verantwortlich dafür zu machen. Aber wir werden das am Ende rausfinden. Ich fand es sehr
Da vielleicht,
spannend.
da noch
Ja?
ein Punkt, vielleicht auch ganz wichtig für viele Menschen, die glauben, ich möchte jetzt endlich reisen, ich möchte jetzt endlich Freiheiten haben, ich möchte jetzt endlich es geschafft haben. Also sie diskutieren ganz klar, dass wer nicht erneut impfen geht, soll Rechte verlieren. Also abgesehen davon kann man Grundrechte nicht verlieren, das wissen wir ja beide. Aber ihr seht mal, wie weit das wir schon sind. So läuft es
Ja.
momentan. Das ist ganz klar, jede 6 Monate wahrscheinlich musst du diese Spritze nehmen, sonst wird dir diese Grundrechte, die man nicht nehmen kann, dann wieder genommen. Also es ist abartig. Wenn wir schon dabei sind, ich habe da noch was, was ich zeigen wollte. Wo war das? Das war diese Geschichte mit den Kindern. Das ist so abartig, da wird mir gerade schlecht. Wo war das hier? Ja, der ist auch gut, jemand, der das braucht. Vielleicht als Argumentarium, Impfcheckliste, um die Impfentscheidung zu erleichtern, könnte ich das ausdrucken. Ich glaube, auch sehr wichtig, falls wir noch den einen oder anderen davon überzeugen können. Ich glaube, wir sind, da bist du wahrscheinlich meiner Meinung, Rainer, dass wir nicht sagen, wir haben recht. Nur wir wünschen uns, dass die Menschen noch eine zweite oder dritte Meinung sich anhören, um dann zu entscheiden, was für sie das Beste ist. Siehst du auch so, oder?
Natürlich, das war von Anfang an wir wollen drei Dinge. Wir wollen erstens, dass sofort die Maßnahmen beendet werden, weil es keine tragfähige Grundlage im Tatsächlichen hierfür gibt. Was ist die tragfähige Grundlage im Tatsächlichen? Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist die epidemische Lage nationaler Tragweite bei uns. Das wiederum ist direkte Konsequenz der WHO-Feststellung. Die WHO ist keine Regierungsorganisation, sondern es ist eine Truppe von privaten Leuten, die sich da zusammengefunden haben. Die WHO-Feststellung einer, wie heißt das, eines Health Emergency of International Concern. Das war das Entscheidende. Darauf basiert alles. Das dürfen wir nie vergessen. Worauf basiert die Feststellung? Health Emergency of International Concern. Allein und ausschließlich auf dem Drosten-Test. Nur darauf. Ich will das nochmal in Erinnerung rufen, weil das wird
Krass.
im Gericht eine entscheidende Rolle spielen. Die WHO hat, also erstens wissen wir, dass das Ganze geplant war und eingeübt wurde, was jetzt abläuft. Zweitens wissen wir, dass es eine ähnliche Sache schon mal gegeben hat, nämlich bei der Schweinegrippe, wo sich hinterher herausstellte, dass alle Prognosen falsch waren und dass die WHO hier insbesondere falsch lag. Aber auch Drosten lag falsch. Auch dieser Neil Ferguson aus England lag falsch. So, hier gab es Anfang 2020, ich glaube im Januar 22 oder sowas, da gab es ein Emergency Committee, die sich getroffen haben. Da wurde massiv Druck offenbar von der Pharmaindustrie auf Teile der WHO, nämlich auf dieses Emergency Meeting, so heißt das, ausgeübt, nun endlich die Notlage, also den Health Emergency of International Concern auszurufen. Da konnten sich aber nicht einigen, weil es keine Fälle gab. Ja, es gab nur so einzelne Gerüchte, es gab keine Fälle. 2 Wochen später die gleiche Nummer nochmal, das war der zweite Health Emergency, zu dem sie sich getroffen haben, um nochmal zu pushen. In der Zwischenzeit hatte sich eins getan und nur eins. Es war der Drosten-Test benutzt worden. Und dieser Drosten-Test hatte Fälle scheinbar jedenfalls produziert. Wir wissen inzwischen, dass die mindestens zu 97% falsch waren. Denn ab 35%, ich will es nicht nochmal wiederholen, diese Cycle Threshold
CT, ja.
ab 35, ab 35 hat uns Mike Eden erzählt, muss man mit mindestens 97% False Positives rechnen. Und hier ist das Teil auf 45 eingestellt gewesen. Also allein das war die Grundlage für alles. Die Grundlage für alle Maßnahmen.
Wir hatten in der Schweiz, damals haben wir das angefragt, diverse Labore, wir hatten einen Durchschnittswert von 35, Maximalwerte war 45. Und jetzt hat die CDC angekündigt, für Geimpfte es runterzustellen auf 28 und weniger. Es ist der Skandal. Also, das ist
Also, um,
Betrug.
das ist so offensichtlich, um Fälle zu produzieren, stellt man das Ding so hoch ein, wie es nur geht.
Genau,
Und um
absolut.
hinterher nachzuweisen, dass die Impfungen funktioniert haben, stellt man das Ding ein, so niedrig, wie es nur geht.
Ja,
Ist
das
doch
heißt dann,
klar.
da kann man sagen, hey Leute, ihr seht, dieses Genexperiment hat funktioniert, seid alle glücklich, wir haben weniger Fälle, aber dann werden sie das Problem bekommen, weil wenn die Fälle weiter runtergehen und immer weniger lassen sich impfen, sie müssen irgendwie schauen, dass sie die Ballast kriegen, sonst wird das explodieren. Aber ich glaube, das ist halt genau der Plan. Sie wollen jetzt möglichst viele impfen. Man sieht ja, wie die Druck geben. Die müssen alle geimpft sein, weil dann können sie argumentieren, es hat funktioniert. Dann werden sie weniger Tests machen. Die Geimpften brauchen sich nicht mehr testen lassen. Und dann hast du weniger Fälle. Und dann kannst du alle sagen, seht ihr, wir haben euch jetzt das Leben gerettet.
Nur leider braucht ihr jetzt eine Auffrischung. Und dann eine Woche später, oh, jetzt braucht ihr noch eine. Und dann alle 10 Sekunden. Ich übertreibe nur leicht, denn wir dürfen nicht vergessen, versetzen wir uns zurück in die Situation vor 1,5 Jahren. Nichts von dem, was heute scheinbar Normalität ist, wäre damals auch nur ansatzweise akzeptiert worden. Ja, also hier passieren Dinge, da müssen wir, die 20%, vielleicht ja auch 30%, die kritisch geblieben sind, wir müssen da vorsichtig sein. Also nochmal zurück, natürlich ist es so, dass wir die Diskussion wollen, aber wir wollen als erstes das Ende der Maßnahmen, solange keine tragfähige Grundlage im Tatsächlichen für den ganzen Blödsinn da ist, außer dem Drosten-Test, der völlig diskreditiert ist. Die Person von Herrn Drosten ist diskreditiert, weil er, was seinen akademischen Hintergrund angeht, offenbar falsche Tatsachen berichtet. Aber natürlich ist auch die akademische Leistung, von der er da berichtet, nämlich seine fantastischen Ideen mit dem PCR-Test, völlig diskreditiert. Nicht erst durch die Schweinegrippe, sondern allerspätestens durch das, was wir inzwischen durch die neuesten Forschungen und sogar das Verhalten der WHO selbst, da gibt es offenbar auch widerstreitende Kräfte, ein paar Leute wollen wohl doch noch sauber bleiben. Jedenfalls ist dieser Test vollkommen ungeeignet. Und
Absolut.
deswegen Ende der Maßnahmen, sofortiger Beginn der Diskussion. Und wenn sich dann rausstellt, das war wieder ein Betrug, genau wie damals bei der Schweinegrippe, dann muss das juristische Konsequenzen haben, zivil und strafrechtlich. Diesmal ja. Denn sonst gibt die Demokratie auf und löst sich in ihre Bestandteile auf. Diesmal wird es nicht passieren. Wir haben
Absolut.
danach, um das nochmal zu demonstrieren, Roger, ne, dass hier läuft alles auf der Basis dieses kaputten Drosten-Tests, haben wir uns mit Dr. Thoma unterhalten, der Hals-, Nasen- und Ohrenarzt, der uns gesagt hat, hat uns im Detail dargelegt, wie hochkomplex die Nase aufgebaut ist. Die Nasenscheidewand beispielsweise hier, die ist handtellergroß, wusste ich gar nicht, ist bei den Menschen unterschiedlich ausgeformt. Man kriegt im Übrigen, wenn man nur hier vorne so ein bisschen rumdreht, gar nichts, sondern man braucht echtes Material. Und das kriegt man nur, wenn man, ich glaube, 10 Zentimeter reingeht. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, was passiert, wenn das nicht medizinisch geschultes Personal macht. Und darum geht es ja hier. Lehrer gegenseitig Lehrer oder bei Schülern oder die Schüler selbst. Dass das dauernd schief geht, ist gar kein Wunder, dass die Leute, dass die Kinder insbesondere ständig Nasenbluten haben. Mir hat gestern ein Arzt erzählt, den kenne ich privat. Das ist der den Freunden von mir das Leben gerettet hat. Der hat gesagt, du, meine beiden Kinder sind hergekommen, 8 Jahre das Mädchen und ich glaube 13 der Junge, abends, und haben gesagt, ich will das nicht mehr. Erst das Mädchen, ich will das nicht mehr. Und er hat dann gesagt, ja, musst du auch nicht, wir machen was. Und dann hat die Kleine sich dabei ihm angeschmiegt und fing fürchterlich an zu weinen und der 13-jährige Junge auch. Da sieht man mal, was das für eine tierische Belastung ist. Diese Leute, die das zu verantworten haben, sie werden dafür bezahlen mit allem, was sie haben. Ja, das war eben sehr, sehr interessant. Der Dr. Thoma hat da übrigens auch ein Video gemacht. Das kann man, glaube ich, immer noch bei YouTube abrufen. Man weiß bei denen ja nie so genau. Aber er hat das ganz genau dargelegt, warum hier die Eingriffe sehr schmerzhaft sind in den meisten Fällen und insbesondere wenn sie von nichtmedizinischem Personal, und da reicht übrigens gar nicht aus, es kann auch ein Mediziner sein, aber es müsste eigentlich jemand sein, der im HNO-Bereich informiert ist. Es reicht nicht aus, wenn da beispielsweise ein Hautarzt so vorgeht, weil auch dem fehlen die Kenntnisse, die man braucht, um diesen gefährlichen, invasiven, das ist ohne weiteres klar geworden, invasiven Test durchzuführen. Führt auch zu chronischen Entzündungen, sagt er. Also wenn hier ständig an der gleichen Stelle dann rumgefuhrwerkt, da können sich bösartige, asbestartige Tumore entwickeln. Das muss nicht sein, aber es kann sein. Deswegen hätten hier auch vorher Studien durchgeführt werden müssen, ist auch nicht passiert, angesichts der Tatsache, dass hier ständig getestet werden soll. Und hier darf man auch nicht vergessen, auch diese Tests sind in den USA, haben keine echte Zulassung. Und mal abgesehen davon, ach, das hat man. Wird ja tausendmal gesagt, aber nicht gehört. Auf den Beipackzetteln steht ausdrücklich drauf, nicht für diagnostic purposes, nicht für diagnostische Zwecke geeignet, nur für wissenschaftliche Zwecke. Trotzdem wird es für diagnostische Zwecke benutzt. Das Ding ist nicht zugelassen für das, was hier durchgeführt wird. Deswegen hat es in den USA, genau wie die sogenannten Impfstoffe, nur eine Emergency Use Authorization und bei uns auch nicht, bei uns auch keine echte Zulassung für das hier. Wir werden am Ende auch bei den Krankenkassen, mit denen wir dann vielleicht sogar zusammenarbeiten werden, weil die müssen ja auch Schäden geltend machen, auch bei den Krankenkassen nachfragen, wie viel hat das eigentlich gekostet, was ihr hier gemacht habt? auf Kosten der Mitglieder, auf Kosten der Beitragszahler, zum Teil sicherlich auch wieder mit Steuerzahlern, aber jedenfalls ist es mit unserem Geld an die Pharmaindustrie gegangen, an die Leute, die damit follow the money, ne? Cui
Follow the
bono.
money, absolut.
Ja, also im Grunde eine so simple Geschichte, die man hier sehen kann. Man muss nur ruhig und gelassen, so wie es Dr. Thoma gemacht hat, jeden einzelnen Aspekt aufarbeiten. Dann sieht man, erstens, die Impfung ist keine Impfung, es gibt keine Studie. Zweitens, der PCR-Test ist ein invasives, körperverletzendes Vorgehen, für das nicht in einem einzigen Fall eine wirksame Einwilligung vorliegt, nach dem, was wir jetzt wissen. In
Ja,
keinem einzigen Fall.
und der PCR-Test kann keine Infektion nachweisen.
Ja. Ach, einfach sehr
Also
brutal.
man muss es vielleicht noch präziser sagen, keine akute Infektion nachweisen. Man weiß ja nicht, ob der das vom letzten Jahr irgendwas dabei war oder gestern. Und das ist ja auch ein Riesenpunkt, das ist ja die Beate Bander, wo jetzt auch dran ist, dieses Gutachten. Die Fragen sind zurückgeschrieben worden zum Professor, möchte gern Professor Drosten, und der muss ja jetzt antworten. Ich bin gespannt, weil die Fragen sind wirklich gut, was er da antworten wird. Also ich glaube,
Ja,
das wird
du
sehr
meinst
spannend.
die Fragen auf sein Gutachten, ne?
Ja,
Der hat ja
ja.
ein Gutachten abgegeben, da kamen dann Fragen, die von der Kollegin Barner ausgearbeitet
Ja.
wurden und jetzt muss er darauf antworten, das
Genau.
stimmt. Ja, naja, also so oder so, das steht fest, der PCR-Test kann nichts über Infektionen aussagen, weil er nicht zwischen totem und lebendem Material unterscheiden kann, egal wie man ihn anwendet. Aber so wie er
Richtig.
hier angewendet wurde mit 45 Cycles, da kann er erst recht nichts aussagen, sondern er produziert ausschließlich False Positives. Also wir haben dann, das war der deutsche Teil schon fast, da haben wir noch Franziska Nicolaou gehört. Das ist die Büroleitung in einer Strafverteidigungskanzlei, die sich genau wegen dieser Tests beschwert hat und gesagt hat, das will ich nicht, dass meine Kinder sowas mitmachen müssen. Eine sehr standhafte Frau, die gesagt hat, faktisch gesagt hat, nur über meine Leiche, ich beteilige mich nicht daran, sagte auch in der Schule selbst, hat sie beste Kontakte zu den Leuten, die wollen das auch nicht, aber die Schulaufsicht hat wohl die Schule dazu gezwungen, eine Strafanzeige gegen sie. Wir haben auch den Namen der Frau, die das gewesen ist. Wir machen jetzt übrigens auch eine Datei bei uns auf der Website, wo nicht nur die positiven Entscheidungen zu sehen sind, also Amtsgericht Weimar, Portugal und Österreich, sondern wo auch die richtig bösen Schweinereien, die hinterher straf- und zivilrechtlich bearbeitet werden müssen, aufgelistet werden, auch wer es gewesen ist, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Also hier hat eine Schulaufsicht, eine Frau von der Schulaufsicht, deren Namen ich mir nicht aufgeschrieben habe, den hat sie aber genannt, die Schule dazu gezwungen, eine Strafanzeige gegen sie zu erstatten wegen Schulpflichtverletzung. Also völlig aberwitzig und das angesichts der Tatsache, das hatten wir ja Minuten vorher gehört, dass es hier um Körperverletzung geht. Sie versucht, ihre Kinder vor Körperverletzung zu schützen und dann kommt da irgendein Verrückter aus der Schulaufsicht und sagt, du musst deine Kinder Körper verletzen lassen, sonst ist es eine Verletzung der Schulpflicht. Also aberwitziger geht es nicht. Naja, ich will nicht noch härter werden. Die hat jedenfalls einen ganz klaren Standpunkt. Die hat sehr viele positive Kommentare bekommen, ausschließlich übrigens. Dann haben wir noch den Eugen Janssen nochmal gehört. Das ist der Kinderarzt, der sich um die Masken gekümmert hat. Der erzählt uns jetzt, dass die Studie, die er eigentlich in Gang setzen wollte, wo es auch 100.000 Euro Spendengelder gegeben hat, von der Klinik, ich sage den Namen jetzt nicht, von der das durchgeführt werden sollte, nicht durchgeführt wird. Die machen jetzt irgendwas ganz anderes. Also was er wissen wollte, ist, welchen Einfluss haben diese Masken auf die Kinder, wenn sie, du kennst ja seine Geschichte, Totraumvolumen, ne? Also wenn wir die Maske vor dem Gesicht haben, dann liegt die enger an als bei Kindern, weil die Kinder kleinere Köpfe haben, die müssen erstmal den ganzen Scheiß einatmen und dabei atmen sie nicht nur die Maske an sich heran, sondern auch die Stoffe, die da drin sind, möglicherweise weit in die Lunge hinein. Also ganz, ganz, ganz seltsam, dass es da keine arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften gibt. Beziehungsweise die gibt es, aber die werden nicht beachtet. Da werden Kinder gezwungen, 6 Stunden und noch länger diese Maske zu tragen. Inzwischen ist es so, dass die FFP2-Masken vom Zugpersonal, vom Servicepersonal nur eine bestimmte Zeit getragen werden dürfen, weil da wird nämlich der Arbeitsschutz beachtet und dann müssen sie nach 2 Stunden oder sowas, müssen sie die absetzen. Die Passagiere nicht, die müssen die ganze Zeit aufsetzen. Die Kinder nicht, die müssen die ganze Zeit aufsetzen.
Ja,
Und
und dass dieses
außerdem habe ich.
Arbeitsschutzgesetz nicht vergessen, das gilt für Erwachsene. Das ist nicht, das ist bei Kindern ganz was anderes. Das gibt es gar nicht in dem Sinne. Das müsste man
Ja.
noch mehr schützen, die Kinder.
Ja, es ist vollkommen irre. Eugen Jansen hat selber mit, ich glaube, 20 Personen, er hat dann selbst bezahlt auch den Kram, einen Test durchgeführt und da hat sich, das kann man nicht als Studie bezeichnen, weil es zu wenig sind. Aber dennoch, nach 4 Stunden Tragen einer Maske, und das war keine FFP2-Maske, sondern diese normale Maske, hat er festgestellt, dass in dem Blut der Kinder, er hat dann so Blutgasbestimmungen gemacht, 53% mehr Adrenalin, also das ist das, was der Körper ausstößt, wenn man Panik hat, Adrenalin, zu finden war als normalerweise. Und natürlich möchte er wissen, welche Konsequenzen hat das, wenn jemand ständig in Panik gehalten wird und sich das dann so in der Maske niederschlägt. Mal abgesehen von den Ekzemen, die sich da bei vielen Leuten, nicht nur bei Kindern gebildet haben, mal abgesehen davon, dass diese Mikrofasern sich in einigen Masken auflösen und eingeatmet werden. Das kann nicht viel gesünder sein, als Asbest einzuatmen. Aber all das wollte er eigentlich in einem Test geklärt haben. Dafür gibt es 100.000 Euro an Spendengeldern und nun wird der nicht durchgeführt, sondern irgendein anderer völlig belangloser Test. Auch das wird Konsequenzen haben. Da wird sich Viviane drum kümmern. Ja, und das war dann das Ende der deutschen Session. Danach kam ein echtes Highlight, nämlich zu Beginn der internationalen Sitzung haben wir nochmal Tony Roman gehört. Ich glaube, weißt du, kennst du den?
Jetzt müssen wir nur sagen, to nein, sagt mir
Tony
nichts.
Roman ist der Betreiber eines italienischen Restaurants in LA, in Los Angeles, in Huntington Beach. Wenn ich
Okay.
das gewusst hätte, als ich letztes Jahr zurückgeflogen bin, sind wir über LA geflogen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich natürlich hingegangen. Und der Typ ist sowas von hammerhart. Ohne eine große Schnauze zu haben, einfach nur ganz gelassen erzählt er, ich habe dieses Restaurant nicht eine Sekunde geschlossen. Am Anfang war es schwer, da kam keiner, aber als ich rumgesprochen hatte, dass er einfach weitermacht, da kamen sie von allen, aus allen Richtungen, aus den nicht nur aus Kalifornien. Kalifornien ist ein und ein Drittel mal so groß wie Deutschland, hat ist der größte, bevölkerungsmäßig der größte Bundesstaat in den USA, sondern sie kamen von überall her, aus dem angrenzenden Arizona und einer kam sogar mit dem Auto, weil er sich das mit dem Flugzeug nicht leisten konnte, mit dem Auto von Florida, das ist auf der anderen Seite, 3000 Meilen
Wow.
über den ganzen Kontinent. Die Leute fallen sich bei ihm in die Arme und freuen sich, dass sie endlich wieder normale Leute haben. Er verbietet das Tragen von Masken, sagt er. Die dürfen die auch nicht über dem Ohr hängen haben, dann fliegen sie sofort raus. Er sagt, das möchte ich nicht sehen, diese Unterwürfigkeitsgesten. Und einmal haben sogar zwei Mitarbeiter ihre eigenen Mütter höflich gebeten, doch das Lokal zu verlassen, wenn sie so unbedingt darauf bestehen, eine Maske zu tragen.
Wow.
Der Mann macht Furore und er steht da wie ein Fels in der Brandung. Wir haben da ein kleines Videoclip gespielt. Er macht sich so ein bisschen lustig auch über diese Mafia-ähnlichen Terrormethoden, die da angewendet werden. Er selber ist ja italienischstämmig. Und dann sitzt er da in dem Video und sagt: So, also, ihr habt es jetzt versucht, der kleine Zwerg. Das ist der Gouverneur, der ist gar kein Zwerg, der ist ziemlich groß. Aber er sagt immer, der kleine Zwerg, der kleine Kaiser, möchte gern Kaiser, hat versucht, meinen Laden zuzumachen. Bisher hat es nicht geklappt. Ich bin nie ins Gericht gegangen. Ich habe keinen einzigen Anwalt gebraucht. Und ich habe mich immer nur per Video verteidigt. Und dann sagt er, das Einzige, was euch einfällt, ist mir eine 30-jährige Suspension, also eine Sperre für 30 Tage, eine 30-tägige Suspension zu geben. Und dann guckt er so in die Kamera und sagt, wie, das ist alles, was ihr drauf habt? Mehr nicht? Und die Leute lieben ihn dafür. Die stehen Schlange draußen, die stehen Schlange, fallen sich in die Arme. Und dann hat einer, dann sagt er, das war an einem der Tische war einer, der ein Contractor, also ein Bauunternehmer, der gesagt hat, ich mache nichts mehr für Leute, die wollen, dass ich eine Maske trage oder meine Leute eine Maske tragen. Ich verliere dadurch Geschäft, aber ich mache das einfach nicht mehr. Und dann guckte er seine Frau so an und sagte, ja, ich hoffe, dass uns das nicht so sehr schadet, dass wir hier am Ende ins Taumeln geraten mit unserer Firma. Und dann sagte Tony Roman, hat er uns erzählt, ich habe die Frau angeguckt, die war so stolz auf ihn. Die war so stolz auf ihn, sagte Tony Roman. Dann sagte Tony zu ihm, guck doch mal deine Frau an, du machst das Richtige. Tja, so geht
Schön,
das. So
sehr
geht das
schön.
wirklich.
Aber wieso, was ist denn die Grundlage? Also ich finde es ja sensationell, aber jetzt einige im Chat haben geschrieben, wieso wurde er nicht verhaftet oder Zwangsschließe und so. Was ist denn da da?
Das ist eine sehr gute Frage. Der Mann ist, das fragen viele Leute, der Mann ist so sicher, weil er ja Recht hat. Er steht auf der Grundlage der Verfassung. Und das ist, und man nennt das ja auch, hat er auch nochmal daran erinnert, this is the land of the free. Und wir stehen für Freiheit. Natürlich ist auch da viel schiefgegangen, das wissen wir alles, aber dafür standen die Amerikaner eigentlich immer. Und zumindest die Leute, die wie er ja, ehrlich und anständig sind, sich immer an die Regeln gehalten haben. Er sagt, ich habe ja hier keinen Fehler gemacht. Bei mir gibt es keine Prostitution, bei mir gibt es keinen Drogenhandel. Alles sauber, das Food ist sauber. Wir sorgen dafür, dass es organisch ist. Es schmeckt gut. Und ich sehe nicht, warum ich meinen Laden zumachen soll. Es gibt keine Grundlage. Und ich habe ihm das ja auch schon mal juristisch erklärt. Es gibt wirklich keine Grundlage, weil die einzige Grundlage ist der gefakte Drosten-Test. Und wenn man sich das klar macht, dann hat er natürlich recht. Die Leute, die ihn versuchen, an die Wand zu nageln, die kommen ihm nicht, die können nicht ran an ihn. Es ist, als würde er irgendwie so einen unsichtbaren Schutzwall um sich haben. Sie sind immer wieder da gewesen, aber sie trauen sich nicht. Und seine Mitarbeiter schützen ihn ebenfalls. Sie sind ebenfalls auf seiner Linie. Die ganzen Leute, die als seine Patrons, also als seine Kunden kommen, die lieben ihn, die würden ihn jetzt wie sagt man das, zum Märtyrer machen. Aber er rührt sich keinen Zentimeter. Er macht jeden Tag wieder auf, jeden Tag macht er Geschäft, redet mit den Leuten, läuft da rum, und alle freuen sich. Das spricht für sich.
Ja, es ist natürlich, die Leute, die haben wirklich dieses Bedürfnis, sich wieder zu sehen, miteinander zu reden, ohne Maske, sich in den Arm zu nehmen. Es gibt ja diese Flashmobs auf der ganzen Erde mit Dansang Angkor. Und da sieht man, wie die Leute aufblühen, wie sie,
Ja.
wie Unbeteiligte plötzlich auch ins Tanzen kommen und lachen können und plötzlich die Maske runternehmen und so weiter. Das ist natürlich schon eine ganz, ganz tolle Sache, wo man einfach sieht, wir müssen unbedingt dieses sogenannte normale Leben, das ist ja abartig, wenn du überlegst, dass sowas eigentlich uns so viel Freude bereitet, wenn sich Leute in den Arm nehmen. Das ist ja, das
Ja.
kann es ja nicht sein. Also das ist ja wie, ich weiß auch nicht, das Normalste der Welt ist plötzlich nicht mehr normal und das müssen wir ändern und das so schnell als möglich.
Ja, und er ist einer derjenigen, die das an vorderster Front versuchen zu drehen. Er ist, wie soll man es sagen, er geht sozusagen mit dem guten Beispiel voran. Das könnten alle machen. Er sagt, es ist eine Schande, dass so wenige Leute den Mut haben, das zu tun. Aber er sagt, es ist ihm nie ums Geschäft gegangen. Es ging ihm immer darum, dass er seine Freiheit verteidigt. Und das kann man ihm ohne weiteres glauben, wenn du den siehst. Und er macht sich so lustig über die, weißt du, er nimmt dann zwischendrin, hat er in seinem Video Passagen aus Der Pate. Und da gibt es in Der Pate gibt es einen, das ist so ein ganz schwächlicher Typ, der hieß immer Fredo. Und so kommt er dann und sagt, das ist alles, was ihr habt. Mehr habt ihr nicht drauf. 30 Tage Suspension, mir doch egal. Tja, das hat
Cool.
Wirkung. Das hat Wirkung, ja.
Ich hoffe, er inspiriert auch so andere Menschen, wo vielleicht sagen, hey, das mache ich jetzt auch, wo man sich ja zusammentut und dann einfach aufmacht und gut ist.
Ja, Einzelne machen das tatsächlich.
Ja.
Wir hoffen, dass es mehr werden. Natürlich wird es in den Mainstream-Medien nicht berichtet, aber es passiert. Die
Sehr
gibt es
schön.
überall und hoffentlich immer mehr.
Ja.
Ja, wir haben Ellie Dillman danach aus Australien gehört. In Australien ist die Lage ziemlich böse, einfach deshalb, weil zu viele Menschen und zu viele Anwälte nicht verstehen, worum es hier geht. Ellie Dillman sagte, natürlich weiß ich das, sie ist ein Retired Attorney, dass der PCR-Test angegriffen werden muss, aber es gibt zu viele Anwälte, die nicht genug darüber nachdenken und dann nur auf der Ebene, ist diese Maßnahme geeignet oder verhältnismäßig und so. Aber in dem Moment, wo man sich schon über die Frage der Maßnahmen unterhält und nicht mehr über die Grundlage für die Maßnahme, ist man auf dem falschen Trip.
Ja.
Also mit Ellie Dillman habe ich schon ein paar Mal gesprochen. Sie versucht, die Anwälte da in Gang zu bringen. Ich habe auch mit einigen Anwälten gesprochen und habe mit denen auch Kontakt. Das dauert leider ein bisschen in Australien, aber auch da regt sich sehr großer Widerstand in der Bevölkerung. Und ich habe ja immer gesagt, es ist nicht allein das rechtliche Vorgehen, sondern es ist auch die Aufklärungsarbeit, es ist die Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung. Und da scheint sich was zu tun, so wie in den USA ja auch, obwohl man massiv versucht, die PCR-Testklagen zu unterlaufen. Trotzdem auf der tatsächlichen Ebene viel passiert. 22 Staaten machen nicht oder nur noch eingeschränkt mit. Und einige haben schon Gesetzesentwürfe fertig, wonach es keine Impfpflicht geben darf. Dann haben wir den Kollegen Peter Weiß aus der Slowakei gehört. Das war auch wieder eine interessante Geschichte. Auch da tut sich viel, aber er sagt, die Gesetze, die hier erlassen worden sind, sind letzten Endes, ist mir dann aufgefallen, genauso wie bei uns, benutzt worden, um das Handeln der Regierung wie ein absoluter König, wie ein absolutistischer König, zu ermöglichen. Er sagt, die Regierung hat sich jetzt per Dekret, alle möglichen Freiheiten rausgenommen, und hat sich jetzt die unter anderem die Befugnis herausgenommen, den Emergency, also den Notstand, auf unbefristete Zeit immer weiter und weiter zu verlängern. Das allerdings wird wohl auch, das ist wieder im faktischen Bereich, weniger im rechtlichen Bereich, hier, die gehen über zu viele rote Linien. Das macht einen großen Teil der Bevölkerung, die bis dahin mitgespielt haben, extrem misstrauisch. Ja, dann kam der eben schon angesprochene Kollege aus Belgien, Michael Verstraeten, der auch nicht über die PCR-Tests läuft, sondern der macht es irgendwie anders. Ich habe es nicht ganz verstanden. Michael Verstraeten ist derjenige, der gesagt hat, also er schien in seinen Äußerungen extrem moderat zu sein. Ich habe ihn dann gefragt, ja, glaubst du denn tatsächlich, dass das hier ein innocent mistake ist, dass also die Regierung, erstmal seine eigene natürlich, war betroffen, dass die Regierung einen Fehler gemacht hat, aber eigentlich gutwillig sind? Ja, das glaubt er. Ja, also ganz offen, ich glaube es nicht. Ich verstehe nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, wenn man sieht, dass mit offensichtlich falschen Tatsachen gearbeitet wird und wenn man sieht, dass anstatt eine Bevölkerung, die ja eigentlich beruhigt werden müsste, wenn es eine echte Pandemie, eine echte gefährliche Situation geben würde, wie die noch mutwillig zusätzlich in Panik versetzt wird und wenn man sieht, wie die regierungstreuen Medien nun ganz offensichtlich lügen. Ja, also mal abgesehen von den berüchtigten Faktencheckern, aber die regierungstreuen Medien berichten überall auf der Welt. Regierungstreu muss man sich immer klar machen. Das heißt nicht regierungstreu, sondern es heißt konzerntreu, weil die Regierungen sind ja letzten Endes nach dem, was wir festgestellt haben, nicht mehr für die Bevölkerung, sondern für die Konzerne da.
Das war der
Also das.
Seehofer. Seehofer hat doch das damals gesagt. Man kann sich erinnern an das Zitat, wo er da im Interview gesagt hat.
Ja, er hat gesagt, er hat, ich glaube, es ist 15, 20 Jahre her oder
Ja.
so, ne? Aber da hat er gesagt, ja, auf die konkrete Frage, Seehofer hat ja erstaunlicherweise schon öfter mal die Wahrheit gesagt, ungeschützt. Auf die konkrete Frage, ist die Pharma-Lobby tatsächlich so stark, dass die Politik dagegen nicht ankommt, hat er gesagt, ja, so ist es. Wir kriegen hier nichts gebacken, wenn die Pharma-Lobby nicht mitspielt. Ja, das war also Michael Verstraeten. Dann äußerst interessant haben wir Professor Saji Hamid gehabt aus Indien, eigentlich gebürtiger Inder, der aber in Japan lebt. Und der hat uns mit tollen Grafiken nochmal gezeigt, dass alle Zahlen fake sind, insbesondere auch in Indien. Denn die Spikes, die es da zweifellos gibt, hat er uns dargelegt, also die Spikes, die wir ja auch hier hatten, also die Zahlen gingen in die Höhe in Bergamo oder in New York. Inzwischen wissen wir, die beruhen auf Falschbehandlung, also Medical Malpractice, und das ist da genauso, das hat er uns da auch dargelegt. Denn es gibt eine Bewegung, einen riesigen Bauernprotest außerhalb von Delhi, wo hat er uns die Fotos gezeigt, wo offensichtlich zigtausende, hunderttausende Menschen protestieren gegen Konzerne wie Monsanto, die versuchen, die Bauern dazu zu zwingen, deren Schrott, will ich mal ganz klar, zu kaufen, anstatt mit ihren eigenen, mit ihrem eigenen Saatgut zu arbeiten. Diese Proteste laufen seit ich glaube, seit Monaten. Es hat uns schon ein Deutscher, ein Arzt, der da eine deutsche Schule leitet, dargelegt. Und da ist nichts passiert. Da ist nichts passiert. Wie kann das sein, wenn das doch ein gefährliches Virus ist? Dann hat er uns von einer religiösen Zeremonie, die da am Gang ist, irgendwo in einer Provinz namens Uttarakhand oder so ähnlich läuft. Auch da sah man auf den Fotos so gut wie gar keine Masken. Die Leute sind total eng beieinander. Auch da ist nichts passiert. Er hat das dann nochmal da mit seinen eigenen Grafiken dargelegt. Also das lohnt sich anzugucken. Das ist gut verstehbar. Nochmal dargelegt, dass hier alle Zahlen gefaked sind und dass die Spikes, die wir haben, panikinduziert sind. Das ist eins, panikinduziert und durch Falschbehandlungen ausgelöst sind. Ja, jedenfalls, strong proof that there's no pandemic, hat er am Ende nochmal gesagt. Wir haben dann einen super interessanten Mann aus Zypern gehört. Das ist der Kollege Alexis Stylianou, der genau sieht, wie es funktioniert und der über die PCR-Tests angreift. Er sagt, wir hatten in jedem Jahr hier auf Zypern 55 Sterbefälle wegen Respiratory Disease, also wegen Atemwegserkrankungen. Im letzten Jahr 55, also jedes Jahr. Im letzten Jahr 23. Wie
So
geht
krass,
das? Ja,
so
wie geht das?
krass.
Und er hat auch vollständig im Detail verstanden, wie das mit dem PCR-Test nicht funktionieren kann, wie das als Grundlage nichts taugen kann. Sie haben eine Reihe von Zivilprozessen, die jetzt gerade in Gang gesetzt worden ist. Er sagt, das ist der biggest scam ever, also der größte Betrug, den es je gegeben hat. Die Maßnahmen sind alle illegal. Inzwischen sei es so, dass dort entweder man nur noch, wenn man geimpft ist, in die Restaurants kommt, aber immerhin, man kommt rein. Ne? Aber auch das ist wieder Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Du denkst, oh, das ist aber schön, Zuckerbrot. Auf der anderen Seite Peitsche, aber nur, wenn du entweder doppelt geimpft bist oder einen nicht älteren als 72 Stunden alten Test hast. Tja.
Das ist
Und auch da
unglaublich.
wird bei Decree, also per Anordnung regiert am Parlament vorbei. Das ist das, was sie wohl jetzt als allererstes angreifen werden. Nicht als erstes, aber massivst angreifen werden, weil das ist offensichtlich verfassungswidrig. Du kannst nicht dauerhaft das Parlament ausschalten, also die Leute, die vom Volk dafür gewählt wurden, Gesetze zu machen, ausschalten. Und dann hast du da einen Quasi-Kaiser, der per Anordnung, also per Decree regiert. Da glaubt er, dass man gute Chancen hat und natürlich über den PCR-Test.
Heftig. Also es ist ja so, weißt du, es ist ja krass, es ist so offensichtlich und viele Menschen fragen sich immer, das diskutieren wir ja immer wieder, wieso sehen die Massen das nicht? Ich denke, es gibt nur eine Erklärung, die sind Massenmedien, die arbeiten den ganzen Tag, gehen abends nach Hause, schauen ARD und ZDF und glauben ja, einfach das, was da kommt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Das ist das Brainwashing, was hier stattfindet. Das nützt auch, wie gesagt, gar nichts, sich darüber aufzuregen, weil die Menschen, die ausschließlich diese Informationen beziehen, die kannst du nicht wirklich dafür, du kannst nicht sagen, das ist schuldhaft, sondern das beruht einfach auf gezielter Manipulation, auf gezielter Falschinformation. Man kann nur immer wieder hoffen, so wie es hier bei den beiden Freunden von mir passiert ist, dass dann irgendwann trotzdem noch mal was durchdringt. In diesem Fall war es ein Arzt, der sie noch mal aufgeklärt hat und der ihnen nach meiner festen Überzeugung das Leben gerettet hat. Ne? Denn die sind beide schon ein bisschen älter und gehören also quasi zur Risikogruppe. Und da wissen wir ja, dass nach den Impfungen in den Altersheimen rund 20% gestorben sind.
Ja, also weißt du, das ist schon heftig. Aber das ist erklärt wahrscheinlich auch, dass sie diesen Plan versuchen, so schnell als möglich wirklich durchzuboxen, weil sonst fällt es einfach zu schnell auf, dass ihnen zu viele Menschen dann wegsterben. Und das ist jetzt gerade der Fall. Und ich schon alleine, ich kann ja das nochmal, das Video haben die meisten wahrscheinlich gesehen, der Monsieur Berset, dieser Gesundheitsminister in der Schweiz, hat in der Pressekonferenz gesagt, AstraZeneca ist ein sehr guter Impfstoff. Ich habe mir nicht, höre nicht recht. Und da habe ich ein Video gemacht und habe dann alle Schlagzeilen gezeigt. Du weißt, Leute gestorben, abgesetzt und so weiter. Und wir haben ja, glaube ich, Norwegen und Dänemark haben jetzt definitiv spritzen die nichts mehr mit AstraZeneca. Und es gibt ja, glaube ich, von Dänemark Dosen, die von Deutschland abgekauft wurden und werden jetzt dort verspritzt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist, wenn zwei oder noch mehr Länder das sagen, hey, wir wollen das nicht mehr, wir haben Probleme in diesem, das muss ja schon einiges heißen. Ich glaube, das kannst du bestätigen, wenn ein Land das absetzt, das ist so heftig, das müsste ja bei jedem Land die alle Alarmglocken abgehen. Und der Monsieur Berset sagt dann noch, ja, wir haben noch keine Zulassung für die Schweiz, aber wir müssen schauen, dass wir die auch bekommen. Sag ich, ja, das. Und dann ist ja auch die Geschichte, so wisst ihr auch nicht, Swissmedic kennst du ja auch. Vom Namen
Ja.
her, das ist ja so, dass ja die EU gibt ja hat ja noch keine definitive Zulassung, aber die Swissmedic hat eine spezielle Zulassung für 2 Jahre anscheinend, wenn ich richtig informiert bin. Und das heißt ja auch etwas, dass da, wieso hat die Swissmedic das bewilligt und bei der EU, bei EU-Rat nicht? Also das ist ja auch very strange, das Ganze, oder?
Es ist so, dass man höchst alarmiert sein muss, wenn in einem Land oder hier in gleich mehreren Ländern ein bestimmtes Medikament abgelehnt wird, wegen zu gefährlich. Und man muss noch mehr alarmiert sein, wenn dann unser eigenes Land, nämlich Deutschland, sagt, uns doch egal, wir kaufen euch den Kram ab. Das erinnert an die Contergan-Katastrophe. Contergan war ein Schlafmittel, das in den 60ern verkauft wurde. Es war in den USA längst verboten worden. Hier wurde immer weiter verkauft. Was daraus entstanden ist, daran erinnern sich die meisten. Es hat nämlich zu schweren Missbildungen bei den Föten geführt. Hier in Deutschland wurde das, wie gesagt, obwohl die FDA in den USA davor gewarnt hat, immer noch weiter verkauft. Das war am Ende der Anstoß für unser richtiges, neues, echtes Arzneimittelgesetz. Das ist daraus entstanden. Aber es ist offenbar vergessen worden, denn jetzt im Zusammenhang mit AstraZeneca hätte man ja durchaus mal sagen können, Mensch, Dänemark beispielsweise, erklärt uns mal, warum lasst ihr dieses Medikament nicht mehr verimpfen? Und dann hätte man sich ja damit auseinandersetzen können und müssen. Aber es ist nicht passiert. Auch
Das
das
ist so.
wird am Ende bei der Verschuldensfrage eine große, große Rolle spielen.
Absolut. Komm, ich lasse jetzt mal das Video ablaufen. Du hörst zwar den Ton nicht, aber es ist selbstsprechend, weil wir so viele sind, ist das vielleicht der eine oder andere noch sehr wichtig, dass man das sieht. Das ist dieses Perse-Video.
AstraZeneca ist ein sehr guter Impfstoff. 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 Muss man wirklich aufpassen? Ich meine, AstraZeneca ist ein sehr guter Impfstoff, ist aber nur noch nicht zugelassen in der Schweiz. Und wir haben jetzt einfach als zugelassen und auch präsent in der Schweiz nur diese zwei mRNA, Moderna und Pfizer. Und das wird jetzt wirklich verimpft. Und einfach die Unabhängigkeit von Swissmedic hat dazu geführt, dass es gab vermutlich mangelnden Informationen, um zulassen zu können. Aber niemand zweifelt daran, das ist ein guter Impfstoff.
Ja, was er auch noch gesagt hat, niemand zweifelt daran, dass es ein guter Impfstoff ist. Das ist, also.
Was hier auf Regierungsebene an verbotener Heilmittelwerbung betrieben wird, geht auf keine Kuhhaut.
Das ist
Aber
unglaublich.
wir werden das alles aufarbeiten.
Ja.
Es wird ein harter Job werden, aber es wird geschehen. Dieses Mal ja.
Also ich habe es ganz klar gesagt und ich stehe zu meinen Worten. Entweder muss dieser Mensch wirklich dumm sein oder er betreibt gerade Hochverrat am Schweizer Volk.
Das sehen wir auch so. Ich hatte, das habe ich dir, glaube ich, gar nicht erzählt. Ich habe eine Klage eingereicht für einen Unternehmer in Deutschland. Ich sage jetzt nicht, wer es ist. Diese Klage ist eine PCR-Testklage. Sie ist gegen Wieler, also den Chef des RKI, gerichtet. Das ist der, der immer sagt, ich weiß auch nicht, ob es einen Impfstoff gibt, aber es wird einen geben und ob er funktioniert, weiß ich auch nicht. Und warum ich überhaupt so heiße, wie ich heiße, weiß ich auch nicht. Also so in etwa, ne? Den haben wir verklagt auf Schadensersatz und die Klage war, ich habe die elektronisch eingereicht, die war gerade eingereicht. Noch im Laufe des Tages wurde dann vom Gericht aus das Bundeskanzleramt informiert. Das hat es noch nie gegeben. Warum wird das Bundeskanzleramt über eine Klage, eine PCR-Testklage gegen Wieler informiert? Ich habe das deshalb erfahren, weil einer der vielen Menschen, die das dort erfahren hat, bei mir wiederum angerufen hat. Und ein paar Tage später hat dann dieses Gericht aus der Klage, die ich mit einem Streitwert in Höhe von 50.000 Euro eingereicht habe, weil man will ja nicht Tonnen an Kohle verdienen, sondern es geht um die Sache. Also 50.000 Euro kann man verkraften, streitwertmäßig, jedenfalls als Unternehmer. Was macht das Gericht daraus? 31 Millionen. Sodass der Unternehmer jetzt 350 oder sowas 1.000 Euro nur an Gerichtskosten zahlen soll. Wieder ein paar Tage später kriegt er dann Besuch vom Gewerbeaufsichtsamt, also seine Produktionsstätte wird heimgesucht, durch eine Horde von Leuten aus dem Gewerbeaufsichtsamt. Also es ist so offensichtlich, dass die Gerichte versuchen, nicht die Gerichte, aber sehr viele Gerichte, du erinnerst dich an den Fall aus Leipzig, wo eine Frau, die sich wegen Kindesmissbrauch sozusagen beim Gericht beschwert hat, dafür 18.000 Euro zahlen soll. Es ist so offensichtlich, dass einige Gerichte hier vollkommen auf der Spur der Regierung bzw. der Konzerne sind und das Recht beugen. Da gibt es keine andere Möglichkeit, genauso wie du eben gesagt hast, entweder die sind vollkommen dämlich oder na, es gibt keine andere Möglichkeit.
Ja.
Entweder gröbste Dummheit, die will ich denen nicht unterstellen, oder absolute Korruption. Korruption hoch zig Trilliarden. Ganz böse. Aber das Positive ist, sie wissen, dass das der Finger in der Wunde ist. Das ist deren Achillesferse, der PCR-Test von Drosten.
Ja, es ist wirklich heftig. Also, und das ist noch das eine, das viele auch nicht wissen. Der AstraZeneca heißt jetzt anders, aber ich sage dem immer noch AstraZeneca, ist meistens ja unmittelbar problematisch oder haben jetzt gesehen, dass es problematisch sein kann. Aber natürlich BioNTech und Pfizer befürchtet man ja, dass es ja erst richtig losgeht, wenn die nächste Grippewelle kommt. Das haben ja viele diverse Experten erklärt, was da abgehen könnte. Und dann wird es sehr ungemütlich.
Und das hat uns der zypriotische Kollege übrigens auch noch gesagt. Das nennt sich, dieses Vorgehen nennt sich übrigens Predictive Programming. Das ist Teil dieser PSYOP, der psychologischen Operation. Wir werden jetzt darauf vorbereitet, dass 5 bis 10% der Geimpften gar nicht auf die Impfungen reagieren werden. Was heißt das? Wenn sie dann krank werden, es ist ja schon bekannt, ne, dass hier viele Leute, du hast es eben auch anhand der Statistik gezeigt, dass viele Leute dann trotzdem krank werden, dann hat man das vorher schon vorbereitet, sodass man dann als derjenige, der dann krank wird oder als der unbefangene Beobachter, der sieht, ui, was ist denn da los? Die ganzen Geimpften werden krank, ui, die sterben alle, sodass man dann sagen kann, ja, das sind ja die 5 bis 10%, die leider Gottes Opfer dieser Impfung werden. Das nennt sich, wie gesagt, Predictive Programming, so wie auch viele Filme, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Contagion war so ein Film, da ging es auch um so eine Pandemie. Predictive Programming sind, die dienen dazu, uns darauf vorzubereiten, was hier passiert, sodass wir nicht so richtig überrascht sind und auch nicht so richtig dagegen protestieren. Das ist die Konsequenz, die man damit herbeiführen will.
Definitiv sehe das auch so. Es kommt mir so vor wie so eine, wenn du die Filme siehst, dann gehst du ins Kino, sagst, uiuiui, ui, ganz ein schlimmer Film, zum Glück ist das nicht echt. Und Jahre später, tada, ah, das ist ja
Genau.
gar nicht so schlimm, weil das ist ja anscheinend normal.
So
So
sieht das
läuft's
aus,
dann.
ja.
Übrigens noch eine Frage wegen der Placebo-Geschichte. Es gibt immer so diese These, da hast du auch schon mal gesagt, dass es sein könnte, das kann man noch nicht beweisen, dass sie vielleicht gemerkt haben, ups, wir haben ein Problem, uns sterben zu viele Leute weg, dass es vielleicht auch Chargen gibt, die vielleicht placebomäßig sind. Wie weit seid ihr da? Was ist da die aktuelle Lage?
Es hat Wolfgang Wodak auch nochmal bestätigt. Er sagt, wir müssen davon ausgehen, dass zwischendrin, weil das war ja ein nicht geplanter Fehler. Deren Programm läuft nicht so ab, wie das eigentlich ablaufen sollte. Wir gehen davon aus, dass sie viel zu schnell gestartet sind mit diesem Programm. Und er sagt, deswegen geht er davon aus, dass eine Reihe von Menschen, die überhaupt gar keine Probleme haben, gar nicht den echten Impfstoff bekommen haben, sondern ein Placebo. Er geht aber weiterhin davon aus, und das ist eigentlich das wirklich Beunruhigende, da ja niemand weiß, was in diesen sogenannten Impfstoffen wirklich drin ist. Nur die Hersteller wissen das, ne? Keiner hat Einblicke. Niemand. Alles geheim, geheime Verträge, du kommst da nicht dran. Also allein schon das. Ich würde mich niemals mit irgendwas impfen lassen, von dem ich noch nicht mal weiß, was es ist. Da sagt er, da kann jederzeit, kann das, was da verabreicht wird, verändert werden und wir kriegen es nicht mit. Das hier ist eine groß angelegte Studie, die möglicherweise dazu dient, unsere DNA zu verändern, damit wir dann am Ende programmiert werden können, so wie das Moderna ja für seinen eigenen Impfstoff auch schon gesagt hat. Das ist, als wenn man ein Update sozusagen auf die Menschen spielt, wie bei einem Computer-Update. Das ist die eigentliche Befürchtung. Einerseits, dass hier, um die Nebenfolgen, die durch den echten Impfstoff verursacht wurden, zu vertuschen, plötzlich Placebos verabreicht werden und andererseits, dass wir nicht wissen, ob nicht noch ganz andere Dinge ausgetestet werden derzeit. Denn
Absolut.
denn die Hersteller, die das tun, die sehen ja, was los ist. Die beobachten das. Das ist die am lebenden Objekt durchgeführte Studie.
Also absolute Laborratten. Jemand hat noch schnell gefragt, was ist mit dieser Magnetgeschichte? Ich kann dazu Folgendes sagen. Wir haben das in Deutschland an drei verschiedenen Patienten, die einen Impfstoff bekommen haben. Also dieses Genexperiment ist also definitiv nicht magnetisch. Falls es in Amerika einen anderen Impfstoff wäre, weil die meisten Videos, die kursieren, kommen aus Amerika, dass da anscheinend was magnetisiert ist, dann wäre es eine andere Zusammensetzung. Aber in Deutschland können wir das bis jetzt ausschließen. Das vielleicht noch. Was ist da? Hast du das auch? Kannst du das so bestätigen? Oder wie ist das? Es gibt ja diese Videos, dass da anscheinend Magnete auf der Stelle ist von der Impfung, dass das magnetisch sein soll.
Aber wir haben keine Bestätigung dafür. Also es ist so, dass hier eine Menge Meldungen rausgehen, auch von Nanobots, die über die
Ja.
PCR-Tests durch die. Ich meine, das ist ein echtes Risiko. Das hat uns der Dr. Thoma ja bestätigt, dass hier also nicht hier hinten, hier vorne, sondern weiter hinten, dass da eine sehr, sehr dünne, eigentlich sowas wie eine knöcherne Platte existiert, die Blut-Gehirnschranke sozusagen, also den Durchbruch zum Gehirn ermöglicht und dass das in vielen Fällen eben tatsächlich ganz, ganz leicht verletzt werden kann. Es gibt ja Fälle, wo das Hirnwasser ausgetreten ist. Das ist bestätigt, aber das weitergehende Gerücht, dass man hier Nanobots in die PCR-Tests eingebaut hat, um direkt dann ins Gehirn zu kommen, wo dann mit Aluminiumfäden man dann ansteuerbar ist per Antenne. Dafür haben wir keine Hinweise und wir haben eine sehr, sehr gute Wissenschaftlerin, mit der wir zusammenarbeiten, das ist Professor Antonietta Gatti aus Italien. Die hat auch gesagt, nein, da ist Dreck, das ist auch schlecht, das ist auch gefährlich, Dreck an diesen Sachen, das sind auch keine Wattebäuschen, sondern es ist Plastik, was da benutzt wird. Das ist sehr gefährlich, so wie es auch Dr. Thoma gesagt hat, weil es eben zu Läsionen führt. Da wird ständig an der gleichen Stelle verletzt. Wenn man das Zeug, das führt dann möglicherweise irgendwann zu Tumoren. Oder wenn man das Zeug einatmet, genauso wie bei den Masken, wenn man den Kram einatmet, dann kann das auch zu erheblichen Schwierigkeiten führen, ähnlich wie bei den Asbestgeschichten vor einigen Jahren.
Ja, das ist schon heftig. Also das ist wie ein Papier, soll das sein, das sei ganz, das wirklich kaum kommst du daran, geht das kaputt. Und das ist halt schon, ja, ich habe selber kenne ich jemanden, der hat stundenlang Nasenbluten gehabt nach dem Test, stundenlang, bis zu 6 Stunden. Und es ist schon, und auch das mit diesem Hirnwasser, das haben wir jetzt immer mehrere Berichte. Und da, wie du sagst, das kann man einfach nicht bringen. Das ist absolut ganz klar Körperverletzung. Und wenn du überlegst, dass man das den Kindern sogar zumutet, sowas zu tun, und da gibt es ja auch diese Tests, wo ja sogar in der Beschreibung steht, es sollte immer also erwachsene Person dabei sein, mit Handschuhe und weiß ich nicht, was ist da beschrieben. Und die Kinder werden da so ausgesetzt. Das alleine ist für mich schon ein absolutes Verbrechen. Und dass das die Eltern und die Schulleiter alle mitmachen, aber das haben wir schon x-mal diskutiert, die werden dafür bezahlen müssen, weil das ist ganz klar Remonstrationspflicht. Es gibt zum Glück einzelne Menschen, die das nicht mehr machen. Da sind wir da sehr froh, aber das kann man so nicht mehr verantworten. Das geht einfach nicht, was man den Kindern aktuell antut. Und da habe ich auch schon mal erwähnt, im Blick wieder dieses Schmierblatt hat eine sogenannte Studie veröffentlicht, dass das den Jugendlichen und den Kindern psychologische keine größere Schaden herleiten würde, diese Maßnahmen. Sage, hey Leute, hey, geht's euch noch? Also Jugendpsychiatrien sind voll, Selbstmorde steigen. Wir haben Kinder, die Hotline anrufen. 25% dieser Anrufe haben Suizidgedanken. Also ich weiß nicht genau. Also das. Aber
Es
ja.
ist offensichtlich, dass der Mainstream und die Regierungen gezielt mit falschen Tatsachen arbeiten, um die Mehrheit der Bevölkerung unter Kontrolle zu behalten. Also im Grunde genommen hätte man eigentlich schon misstrauisch werden müssen, als dieses Panikpapier bekannt wurde.
Ja.
Als bekannt wurde, und dieses gibt es ja in ähnlicher Form in fast allen Ländern. Das sind ja lauter total gestörte Leute, die an diesem Papier mitgewirkt haben. Die Namen haben wir ja inzwischen, weil jeder normale Mensch und sogar Trump, über den man ja sagen kann, was man will, hat diese Meinung öffentlich geäußert. Jeder normale Mensch würde doch sagen, in einer Paniksituation muss die Bevölkerung beruhigt werden, damit sie in Ruhe das Richtige tut. Aber nicht auch noch zusätzlich in Panik versetzt werden, indem man zum Beispiel die Kinder dazu bringt zu glauben, wir sind jetzt verantwortlich für den Tod, für den Qual, so steht es ja da drin, für den qualvollen Tod unserer Großeltern oder
Ja.
Eltern, nur weil wir eine Maske nicht getragen haben. Wer sowas schreibt, der wird auf jeden Fall weder der Justiz noch der anderen Gerechtigkeit entgehen.
Absolut, absolut. Das ist so heftig. Jetzt zeige ich natürlich nochmal die Homepage, sehr wichtig. Hier haben wir die Homepage vom Corona-Ausschuss. Ihr seid da sehr, sehr fleißig. Wir sind jetzt bei Sitzung 52. Ich habe da 51 schon, es ist 52. Dann, was ihr auch habt, 1447 Minuten Videomaterial. Krass. Und 48.152 Hinweise, wow. Und das, wenn ihr euch persönlich einbringen möchtet, seht ihr hier, könnt ihr ja securewhistleblower.com da draufklicken und dann könnt ihr auch, und das ist sehr wichtig, wir sind über 10.000 Menschen jetzt wieder zuschauen, wenn jemand sagt, hey, ich kann nicht mehr, das, was da in meinem Betrieb oder was auch immer passiert, ist nicht rechtens, dann meldet euch. Es gibt auch Möglichkeiten, dass ihr euch anonym melden könnt. Es wird auch anonym Interviews geführt, wenn ihr euch das Gesicht nicht zeigen möchtet. All das ist möglich. Aber ich denke, es ist wichtig, dass ihr jetzt aufsteht und da ganz klar corona-ausschuss.de für mich eine der Institutionen, wo in die Geschichte eingehen wird. Ich bin so dankbar, dass ihr damit angefangen habt, weil da hat so viel Beweismaterial und so viele Experten, wo man einfach dann braucht, für das Ganze aufzuarbeiten. Das ist halt sehr, sehr wichtig.
Ja.
Wir haben das, glaube ich, zusammengefasst. Hast du noch hier etwas oder sind wir am Freitag durch?
Ich glaube, wir sind durch. Ich könnte hier noch ein paar Einzelheiten erzählen, aber das Wesentliche haben wir gebracht. Wir werden jetzt darauf hinwirken, dass es eine ganz große, ausschließlich internationale Session-Sitzung geben wird. Aber beim nächsten Mal gucken wir uns einige andere ganz spannende Sachen an, am nächsten Freitag. Ich hoffe, dass die Gäste, die wir da vorhaben, zu befragen, dass sie auch alle zusagen. Ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, weil es sind schon einige echte Hochkaräter darunter, die jeder kennt. Mal sehen, was passiert.
Die Spannung steigt. Wann macht ihr das?
Nächsten Freitag wieder.
Okay, also nächste Freitag wird diese internationale Sitzung stattfinden.
Nein, die internationale kommt dann später. Beim nächsten
Okay.
Mal haben wir eine, die wird wieder nur deutsch sein.
Okay.
Es sei denn, einer der von uns anvisierten Menschen, international bekannten Menschen, sagt zu, dann wird das Ganze auch eben einen kleinen internationalen Touch haben. Aber es soll eine große, wahrscheinlich dann doch recht lange, ich hoffe nicht zu lange, weil das hält ja keiner aus, aber eine große, lange Sitzung mit sämtlichen international kooperierenden Anwälten geben, denn es braut sich was wirklich Großes zusammen. Eine Strafsache, die hatte ich dir vor der Sendung gesagt, da können wir im Moment aber noch nichts zu sagen, damit das nicht behindert wird.
Also ich freue mich sehr. Das wird sehr spannend. Rainer, es war wieder ein Vergnügen. Jetzt ist es wichtig, dass du mal da mit deiner Frau Kaffee trinken kannst, weil das Frühstück hat es noch nicht richtig genießen können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir bleiben dran. Ich denke, es ist auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass es einfach ein System, das so im negativen Sinne so perfekt aufgegleist wurde, kann man nicht in 2 Tagen einfach irgendwie in die Wüste schicken. Das muss man sich einfach bewusst sein. Und da muss man sich auch
Ja.
gut überlegen, wie man da vorgeht, dass man rechtlich keine Fehler macht, dass man da vielleicht sich selber ins Knie schießt. Das sind halt viele Menschen verständlicherweise, die Geduld verlieren. Sie können nicht mehr, sie haben die Energie nicht mehr. Volles Verständnis. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig stützen, dass wir uns regional vernetzen. Das sage ich immer wieder. Und dass man sich auch physisch sehen kann, weil viele Menschen haben keinen Kontakt mehr, nur noch über Zoom. Und das ist auch etwas, was wir fördern sollten. Physischer Kontakt, sich treffen, nehmt euch in den Arm, macht etwas, was euch begeistert. Und ja, es wird jetzt noch einen Moment dauern, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen. Die Frage ist, wann, das wissen wir beide nicht. Aber ich sage mal so, es brodelt überall und das nicht nur in Deutschland, sondern international.
Es brodelt überall und es brodelt nicht nur juristisch überall. Es gibt da sehr, sehr gute Sachen. Ich meine, das wird nur über eine internationale Kooperation gehen. Ich will das jetzt nicht nochmal betonen, aber es gibt auch eine weitere Sammelklage, eine weitere Class Action, eine internationale, die von Michael Swinwood, ich glaube, fast fertig ist. Er war jetzt gerade in Peru, jetzt ist er wieder zurück. Den werde ich heute Abend sprechen. Da haben wir auch schon für bezahlt, also ein Teil, das wird noch ein bisschen mehr kosten, aber es geht voran. Die Maschine rollt und die ist nicht aufzuhalten.
Sehr gut. Rainer, in dem Sinne ein gutes Schlusswort. Wir bleiben in Kontakt. Bis sehr bald und danke für alles.
Bis dann, Roger. Danke
Tschüss,
auch bei
Rainer.
dir.
Ciao,
Tschüss,
ciao.
tschüss.
So. Was war wieder eine sehr interessante, muss ich schauen, das wollte ich noch einblenden. So, jetzt schaue ich noch schnell in den Chat rein. Können wir das noch kurz angucken? R&R, das dynamische Duo. Danke euch beiden. Ja, sehr, sehr gerne. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Da habt ihr auch das Video, was ich vorher gezeigt habe von Berse. Das werdet ihr dort finden. Ich habe es auch auf Facebook. Am besten das überall verteilen, weil ich finde, das Video, das ist knapp 2 Minuten, sagt sehr, sehr viel aus, ist ziemlich klar. Und ja, wir bleiben dran. Aufgeben ist keine Option mit all Hoch und Tiefs, die wir alle haben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen dranbleiben. Ihr müsst davon ausgehen, diese Institution, wenn man das jetzt diplomatisch nennen will, die haben es geschafft, uns so zu manipulieren, so viele Menschen zu manipulieren, dass sie glauben, die machen noch was Gutes. Und wir müssen uns einfach wirklich die Geduld haben und wirklich die Stärke haben, dass wir das miteinander schaffen. Wir brauchen auch ganz viel Energie, für die ganzen Menschen aufzufangen, wenn sie mal merken, shit, wir sind sowas von verarscht worden und dann vielleicht auch Panik haben, wenn sie merken, viele Menschen sterben mit oder an der Impfung. Und ja, ist dann nicht ein schönes Gefühl, wenn du weißt, weiß auch nicht, statistisch gesehen, X% sterben, das ist dann nicht wirklich ein, ja, ihr wisst, was ich meine. Also, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag haben wir. Hier regnet es in Strömen. Es ist noch Regenzeit bis Ende Mai. Ich hoffe, dass das bald vorbei ist. Ja, geht doch rüber zu Bodo. Bodo ist live und ich wünsche euch was. Bis sehr bald. Und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.